Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. November 2025 mit
der Bundesregierung,
einem Nachtrag,
Journalismus,
einer skurrilen Information,
der Rente,
Steve Witkoff,
fies Essen,
mehr USA,
dem Paris-Abkommen,
der COP30,
dem Börsenticker,
Shamjaff zu Gefängnissen,
Katrin Rönicke,
einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe einen Nachtrag, denn ich hatte letzte Woche so relativ kurz im Rahmen von, auch interessant übrigens, was zum Thema Elektrokonvulsionstherapie gesagt. Das basierte auf einem Artikel im Guardian, der so bei mir vorbeigeflogen war und den ich interessant gefunden hatte. Und an diesem Beispiel kann man sehr gut zeigen und lernen, wie Confirmation Bias funktioniert. Denn ich hatte, hast du vielleicht rausgehört, Vorurteile über diese Therapie.
Ja.
Und der Guardian-Artikel hat diese Vorurteile genau bestätigt. Ja. Also habe ich mir vorher, obwohl ich das sonst wirklich eigentlich echt immer mache, nicht die Zeit genommen, das Thema mit mindestens einer weiteren Quelle nochmal abzugleichen. Und dafür hätte zum Beispiel die Wikipedia gereicht. Gott sei Dank haben wir einen Faktencheck. Nando hat es gleich richtig gestellt am Ende der Sendung. Und dann gab es auch noch einige KommentatorInnen, die das auch gemacht haben. Eben diese Aussage, es sei nicht wirksamer als Placebo, stimmt offenbar nicht. Da gibt es mehrere Studien zu. Und interessant ist, dass ich habe dann am Abend noch geguckt, nachdem Nando mich schon korrigiert hatte, okay, jetzt muss ich mich mal informieren in der Wikipedia. Und da steht unter Kritik genau ein Studienautor, John Reed heißt der, der wohl immer wieder versucht zu widerlegen, dass diese Therapie überhaupt funktioniert, also dass sie irgendwie wirksam ist. Und der wiederum von allen anderen StudienautorInnen, und das sind mehrere, dafür kritisiert wird, so Cherry-Picking zu betreiben und selbst eben einen Bias in seinen Studien zu haben. Und stellt sich raus, der Guardian-Artikel basierte auf einer neuen Studie von diesem John Reed.
Ah, guck an. Ist das eigentlich so ein, also du hattest ja auch Einer Flug übers Kuckucksnest als
ja,
Film
genau.
Da dran, wo das ja gemacht wurde, also Elektro, wie hieß es, egal.
Konvulsionstherapie, ja.
Ist das darauf zurückzuführen, dass Ist die negative Einstellung zu dieser Therapieform auf diesen Film zurückzuführen? So ähnlich wie beim Weißen Hai, wo nach dem Weißen Hai alle Leute auf einmal Angst vor Haien hatten, obwohl das völlig sinnlos ist?
Ja, also ich weiß nicht, ob es mit dem Film zusammenhängt. Generell gibt es wohl in Deutschland eine sehr negative Sicht darauf. Vielleicht auch, weil nicht jeder jemanden kennt, der das schon mal gemacht hat. Das sind ein paar Tausend jedes Jahr.
Vielleicht auch, weil die Deutschen auf sanfte Medizin stehen.
Ja, kann auch sein. Und ich meine, Einer flog übers Kuckucksnest. Ich habe ja das Buch diesen Sommer gelesen. Das ist in den 60er Jahren geschrieben worden. Und das, die Story spielt, glaube ich, auch in den 50ern oder 60ern. Und tatsächlich hat diese Therapieform über die Jahrzehnte eine sehr große Entwicklung gemacht. Also früher war die definitiv problematisch. Und ich glaube, wie vieles in so geschlossenen Psychiatrien, auch eher Quälerei und nicht unbedingt menschlich.
Also
und,
da kann man musst du dich mal in die Psychiatriekritik einlesen. Das ist
Frage.
Das hat sich mit 7 Meilenstiefeln verändert über die letzten Jahrzehnte.
Eben.
Ja, ja.
Und ich glaube,
und es ist immer noch nicht in Ordnung, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Es ist immer noch nicht in Ordnung.
Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, diese Therapieform wird nur angewendet, wenn alle anderen quasi versagen, wenn Medikamente nicht anschlagen und da auch wirklich, also zum Beispiel bei schwerster Depression, aber Medikamente helfen nichts dann. So, ja. Genau, also ich möchte mich dafür entschuldigen, das war jetzt so ein klassisches Beispiel von Confirmation Bias plus leider, muss man auch sagen, nicht so gute Recherche im Guardian. Die haben zwar auch andere Menschen zu Wort kommen lassen, aber das ist dann halt schnell false balance, ne? Weil du hast diesen einen Studienautor, den packst du auch in den Titel und auch in den Teaser und an erster Stelle. Und dann, ja, es gibt auch Leute, die sagen dies und die sagen das. Und es ist halt John Reed und der ist halt wirklich alleine mit seinem Widerstand. Und damit kommen wir zur skurrilen Information. Diese Woche keine Nachricht, sondern eine Information, die ich bei Florian Aigner gefunden habe. Das ist ein Physiker, Autor und Wissenschaftserklärbär, der so lustige Bücher schreibt wie »Warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen aber schon«. Und Florian hat einen Skit von Claudia Zette zum Anlass genommen, eine Frage endgültig zu klären, die wir alle uns immer wieder stellen. Und diese Frage lautet: Löst sich Blech durch Lärm auf? Konkret geht es um einen Stau, den Claudia Zette beobachtet hatte. Es gab eine Sperrung, ganz viele Autos, und in diesem Stau haben die Autos, die da stehen, ununterbrochen gehupt. Mhm. Die Frage war also: Bringt es etwas zu hupen? Kann man durch Hupen die anderen Autos auflösen? Und dazu hat Florian einen längeren Thread auf Blue Sky veröffentlicht. Er hat dabei zuerst ausgerechnet, wie viel Energie in so einer Schallwelle steckt, hat dazu eine unnormal laute Hupe imaginiert und ausgerechnet, dass diese unnormal laute Hupe eine Leistung von ungefähr 0,1 Watt hätte. Das ist super wenig. Das ist vielleicht so viel wie eine Leuchtdiode abstrahlt. Da haben wir Menschen eine größere Wärmeleistung. Also wir strahlen ungefähr 100 Watt Wärme ab. Und die Frage ist also, wie lange müsste man hupen, um mit dieser Energie Autos zum Schmelzen zu bringen? Mhm. Und er hat jetzt so Pi mal Daumen alles gerechnet, ne? Also um ein Auto zum Schmelzen zu bringen, braucht man ca. 1500 Grad. Mhm. Und sagen wir, wir haben ungefähr 1000 Tonnen Metall im Auto. Dann müssten wir, und hier kommt dann endlich die Antwort auf die Frage, ungefähr 317 Jahre lang hupen, um ein Auto zum Schmelzen zu bringen.
Naja, das kriegt der deutsche Autofahrer doch locker hin.
Ja, es funktioniert aber nur, wenn die 317 Jahre lang diese komplette Hubenergie das Auto trifft und auch von diesem absorbiert würde. Mhm. Und Florian Eigner schließt deswegen mit folgendem Satz: Hupen im Stau ist physikalisch gesehen streng genommen nicht völlig sinnlos, aber nach praktischen Maßstäben betrachtet trotzdem nicht zu empfehlen.
So, jetzt kommen wir wieder zu ernsten Dingen des Lebens. Das Merzometer, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, die Zeit hat sich ein Tool gebastelt gehabt und dieses Merzometer soll zeigen, wie sich die Wirtschaft seit Amtsantritt dieser Regierung, die wir gerade haben, also Regierung Merz, entwickelt. Weil, ne, sie haben ja groß schwadroniert von Politikwechsel, jetzt Aufschwung, Herbst der Reformen, jada, jada, jada. In dem Ding sind 12 Indikatoren aus den Kategorien Wirtschaft, Arbeit, Bauen und Wohnen. Und da werden dann Plus- und Minuspunkte vergeben. Und das wird dann nochmal gewichtet und dann wird geschüttelt und dann fällt eine Zahl hinten raus, ein Score. Da sind so Sachen drin, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslose, die Mieten, Unternehmens- und Verbraucherstimmung und so. Und jetzt neu, im dritten Quartal dieses Jahres steht der Index zum ersten Mal bei einem positiven Wert. Quartal 1, haben wir das letzte Mal drüber geredet, oder ich das letzte Mal drüber geredet, waren noch minus 9 Punkte. Quartal 2 stand lange bei minus 9, ist dann aber bereinigt worden nochmal, weil viele dieser Daten kommen ja relativ spät erst rein. Quartal 2 stand bei minus 5 Punkten und jetzt, also im Quartal 3, steht das Merzometer auf plus 6. Das kann man, schreibt die Zeit, deuten als Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage. Mhm. Was ja eine gute Nachricht ist. Mhm. Und ein bisschen ärgerlich, weil irgendwie gönne ich das diesen Leuten nicht, aber das ist mein persönliches politisches Problem. Vielleicht ist es ja gut fürs Land, schauen wir mal.
Ja, eben, das wäre echt gut. Ich möchte über Steve Witkoff sprechen. Ich hatte ihn letzte Woche schon erwähnt, weil da stand ja dieser sogenannte Friedensplan zur Debatte. Der lag genau einen Tag vor, als ich das aufgegriffen habe. Und schon da war relativ klar, dass der wohl irgendwie von Steve Witkoff kommen muss. Und das Besondere an diesem Friedensplan war ja, dass es kein Friedensplan ist, sondern eigentlich nur die Kapitulation der Ukraine bedeutet hätte. Und dieser Steve Witkoff, der Special Envoy, also irgendwie Spezialgesandter für Friedensmissionen oder so in der Trump-Regierung, den habe ich so ein bisschen charakterisiert als ein Gegenspieler zu Keith Kellogg, der der Ukraine-Gesandte der Regierung ist und der wahrscheinlich zum Januar aufhören wird. Deswegen habe ich auf einer eher pessimistischen Note geendet, weil es für mich Donnerstagabend, als wir aufgenommen haben, noch so aussah, als sei sich die Trump-Regierung über diesen Plan irgendwie einig. Und was dann passiert ist, war so ein bisschen unterhaltsam fast schon, weil irgendwie komplettes Chaos in dieser Regierung ausgebrochen ist. Also es gab sehr widersprüchliche Aussagen darüber, von wem jetzt eigentlich dieser Plan sei. Die Tagesschau hat das sehr gut aufgearbeitet. Die hatte einen Bericht, wo eben auf einem Sicherheitsforum in Kanada mehrere Senatoren vor die Presse getreten sind. Die hatten vorher mit dem Außenminister Marco Rubio gesprochen und haben dann über diesen sogenannten Friedensplan gesagt, dass er an die US-Regierung herangetragen worden sei. Aber, Zitat, es handelt sich nicht um unsere Empfehlung, es ist nicht unser Friedensplan. Und hat sich dann auf Marco Rubio berufen. So. Und dann hat genau dieser Marco Rubio, der Außenminister, wenige Stunden später in den sozialen Medien geschrieben, dieser 28-Punkte-Plan, der ist von den USA ausgearbeitet worden. Und ja, und dann schrieb wiederum Reuters, vor 2 Tagen allerdings erst, das war kein Plan der USA, sondern den hat Russland geschrieben. Also so,
ja, auch wenn es ein Plan der USA gewesen wäre, hätte Russland den geschrieben gehabt oder nicht?
Ja, diktiert zumindest. Also es war ein würdeloses Schauspiel, muss man sagen, weil immerhin geht es ja hier auch um Leben und Tod. Und es wurde immer deutlicher, dass in der US-Regierung einerseits die rechte Hand nicht so ganz weiß, was die linke tut. Und ja, dann gab es am Ende auch nochmal Gespräche in Genf mit Volodymyr Zelensky tatsächlich, der über den ja bis dahin und auch über die Europäer einfach hinweggegangen war. Also ne, die wurden ja nicht einbezogen in diesen Friedensplan, auch wenn das auch mal zwischendrin behauptet wurde. Ja, wir waren in Beratungen mit Russland und der Ukraine und das beruht jetzt darauf und bla. Also die haben alles Mögliche behauptet. Und tatsächlich hatte mir auch irgendjemand geschrieben, ich glaube auf Blue Sky oder auch auf Mastodon, dass jetzt in Genf alles gut werden würde und dass Trump das schon irgendwie gut machen würde. Und mein Eindruck ist, dass das nicht stimmt. Also dass, wer auch immer mir das geschrieben hat, Trump mal wieder auf den Leim gegangen ist. Weil wenn wir uns ganz genau anschauen, wo wir heute stehen, diese Woche.
Wir stehen genau da, wo wir immer stehen.
Genau, verglichen damit, ja, wo wir vor 3 Monaten standen, ja, und ja, vor 6 Monaten.
Das, ich nehme das deshalb, ich kann das auch alles nicht mehr ernst nehmen. Also das ist natürlich, das kann in einer Katastrophe enden, das nicht ernst zu nehmen. Aber ich kann das im Moment nicht. Ich lese das, ich sehe, ja, da hier 28-Punkte-Plan und denke mir, ja, leck mich. Funktioniert sowieso nicht. Solange nicht Zelensky und Macron oder Merz vielleicht auch noch gemeinsam vor eine Kamera treten und sagen, so, wir haben einen Friedensplan, solange ist mir das komplett Schnurz, was die da miteinander reden, ehrlich gesagt.
Ja. Und das, also, Einzige, was diese Woche irgendwie gebracht hat, die wir darüber geredet haben, sehr viel, also die Medien, ist, dass wir eine Sache gelernt haben, nämlich, dass Steve Witkoff tatsächlich ein russisches U-Boot in der US-Regierung ist.
Ja. Ja, immerhin, das wissen wir. Aber wen schert's, ne? Schert ja wahrscheinlich nicht mal die US-Regierung.
Das ist tatsächlich das Problem. Also, aber wir haben jetzt Beweise dafür.
Und
es
schert auch unsere Leute nicht, ne? Weil die gehen halt mit diesen Leuten immer noch so um, als wären das ganz normale Leute.
Ist das so, meinst du?
Ja. Weiß ich. Ich meine, sie müssen natürlich auch, ne? So ein gewisses diplomatisches Niveau muss gewahrt werden. Aber das ist doch alles, also nach wie vor, sage ich ja seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, ich vermisse einfach, dass sich europaweit, dass sich Regierungen hinstellen und sagen, das sind nicht mehr unsere Freunde, das sind Durchgeknallte, die außerdem böse sind. Und die, die nicht böse sind, sind immerhin noch so durchgeknallt, dass Böses bei rauskommt. Passiert nicht. Also ich glaube, die gehen immer noch davon aus, dass wir sowas wie, ja, das ist jetzt nur so ein Zwischenspiel und in 3 Jahren ist Trump wieder weg und dann wird alles wieder wie früher.
Mal sehen, also die Hoffnung aufgeben darf man natürlich nicht, aber was ich noch mal ganz gerne nacherzählen würde, ist eine Sache, die mich hier auch umgetrieben hat und die Anne Applebaum noch mal ausführlich aufgeschrieben hat für den Atlantic. Und zwar gibt es ja mittlerweile Leaks, die hatte Bloomberg zuerst veröffentlicht, die beweisen, dass Steve Witkoff tatsächlich einen früheren russischen Botschafter in den USA, Juri Uschakow, gesprochen und ihn beraten hat und der wiederum einen direkten Kontakt und Draht zu Wladimir Putin hat. Und die zeitliche Abfolge ist folgende. Steve Witkoff und dieser Juri Uschakow haben am 14. Oktober gesprochen und während dieses Gesprächs hat Steve Witkoff Uschakow geraten, dass er wiederum Putin überreden soll, am 16. Oktober, also einen Tag vor dem letzten Treffen in Washington zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky, mit Trump zu telefonieren. Und vielleicht erinnerst du dich, also ich erinnere mich nämlich sehr gut, vor diesem Treffen zwischen Zelensky und Trump in Washington waren super viele total optimistisch, weil im Raum stand, dass die USA der Ukraine Tomahawks geben könnten. Es kamen ganz viele Signale in Richtung, hey Ukraine, wir unterstützen euch jetzt, um auch den Druck zu erhöhen auf Russland. Und Das Treffen war dann an einem Freitag nach unserer Sendung, wo ich noch optimistisch gewesen bin. Und wir wissen heute eben oder wussten dann Freitag auch, dass dieses Telefonat, was dann tatsächlich stattgefunden hatte, am Tag zuvor zwischen Putin und Trump all das kaputt gemacht hat. So, und da hat wohl Steve Witkoff wirklich seinem russischen Freund geraten, pass auf, du musst es so und so machen oder Putin muss es so und so machen, der muss da anrufen, die müssen telefonieren, er muss ihm Trump Honig ums Maul schmieren, ihm gratulieren, wie toll er das in Gaza gemacht hat und dann klar machen, hier, ich bin bereit für Frieden, aber es muss so und so und so laufen. Das heißt, Steve Witkoff hat wirklich dafür gesorgt, dass dieser Krieg unnötig in die Länge gezogen wird, weil diese Tomahawks, die im Raum standen und dann plötzlich wieder einkassiert worden sind nach dem Telefonat, die hätten einen Unterschied machen können, was die Verhandlungsposition der Ukraine angeht. Die hätten jetzt nicht plötzlich den Krieg damit gewonnen. So,
es geht
aber
denen doch nicht um eine Verhandlungsposition der Ukraine. Das ist denen vollkommen wurscht. Die Verhandlungsposition der Ukraine ist denen vollkommen egal.
Das stimmt halt nicht. Also nicht allen, du kannst nicht alle über einen Kamm scheren und die wollen einen Frieden, auch Trump will einen Frieden. Der ist halt nur sehr.
Trump will keinen Frieden, Trump will erzählen, dass er irgendwo Kämpfe beendet hat.
Ja, genau.
So. Und wenn er das nicht ratzfatz hinkriegt, so wie mit den Bekloppten von der Hamas, dann interessiert ihn das nicht. Dann sind alle anderen schuld, außer sein Diktatorenfreund Putin. Die Ukraine ist dem doch vollkommen Wurst. Das ist egal,
das ist
ob dieser
wer,
Krieg
der
irgendwo
ja
in Afrika oder
so,
irgendwo
das
in Europa stattfindet.
Nein, natürlich, das habe ich auch nicht abgestritten. Aber er hat schon ein Interesse daran, sagen zu können, ich habe diesen Krieg beendet.
Ja,
und
aber halt
im
mit seinen
Weg
Mitteln
steht ihm dafür halt Putin. So. Und das wird nicht funktionieren.
Das ist ja nicht Putin, der ihm im Weg steht. Es ist ja er selber, der sich im Weg steht. Wenn er aufhören würde, sich an Putin ranzuwanzen, dann wäre das Problem wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit gelöst.
Das stimmt.
Und das ist so, ich finde halt überhaupt dieses Ganze auf die USA blicken, es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Außer
ja,
da,
schön,
wo man sagt,
ich
ja, schade, dass wir
zwei Nachrichten aus den USA mitgebracht
haben. Schade, dass wir die Ukraine nicht hinreichend unterstützen können, weil die meisten Waffensysteme irgendwie an den USA hängen und die dann Mitspracherecht haben. Das ist der einzige Blick, den ich auf die USA im Moment noch interessant finde. Alles andere, Wir müssen das hier selber klären in Europa.
Ja, aber dafür müssen wir erstmal verstehen, was los ist. Und tatsächlich,
ich verstehe. Also
was, ja, du verstehst es, aber die meisten halt nicht.
Das kann doch nicht
und
sein, dass ich schlauer bin als
die Beweise, die diese Woche vorliegen, ist es halt, glaube ich, nochmal leichter oder besser zu verstehen. Ja, da ist ein russisches U-Boot in der US-Regierung. Mit dieser Brille kann man dann nochmal die letzten 9 Monate Diplomatie in Bezug auf Russland und Ukraine von Seiten der USA auch betrachten, denke ich. Und daraus Lehren ziehen. Und was ich eben auch nochmal wichtig finde, ist, wir haben es immer gewusst oder uns gedacht, aber es ist sehr einfach, Trump zu manipulieren.
Ja, das mag sein, dass das sehr einfach ist, Trump zu manipulieren. Aber wenn du ihn in eine Entscheidung manipulierst, bleibt er doch sowieso nicht dabei. Was ist, ich, weißt du, also, und wir haben eine Bundesregierung, wir haben einen deutschen Bundestag, wir haben Behörden, die sind sehr, sehr gut ausgestattet. Die werden doch nicht, ich bin doch nicht klüger als die, ja. Das kann nicht sein, aber ich sehe halt auch nicht, dass die irgendeine sinnvolle Strategie verfolgen würden, außer, so schlimm wird es schon nicht werden mit den Amis. Wir tun jetzt einfach mal so lange so, als wäre es noch so wie vor 3 Jahren, bis wann eigentlich? Du merkst, wie mich das aufbringt. Echt, wir halten uns mit den falschen Sachen auf. Das ist vollkommen egal, die USA sind raus. Und sollten sie an bestimmten Stellen nicht raus sein, Dankeschön, Schwein gehabt, vielen Dank, hier habt ihr noch einen Pokal oder sowas. Aber mit denen plant man nicht. Und wir machen das immer und immer wieder. Und ich verzweifle da fast dran.
Ja, aber ich kann ja auch sagen, warum wir das machen. Also ich habe noch 2 andere Geschichten aus den USA mitgebracht. Tut mir sehr leid, aber ich finde es halt weiterhin wichtig. Und tatsächlich, die eine ist so, da bleibt einmal ein bisschen der Mund offen stehen. Es geht um einen französischen Richter am Internationalen Strafgerichtshof, Nicolas Guyou. Und der ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, warum wir nicht einfach so sagen können, tschüss USA, wir sind da mal raus. Weil er, wie der Standard geschrieben hat, jetzt nämlich keine Hotels mehr buchen kann, keine Bücher mehr online bestellen. Er hat keine funktionierende Kreditkarte mehr. Und Zitat, sein digitales und wirtschaftliches Leben wurde quasi über Nacht gelöscht. Und dem ist Folgendes passiert. Der steht halt auf einer Sanktionsliste der US-Regierung, weil er und seine Kollegen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant einen Haftbefehl autorisiert haben. Das ist schon ein bisschen her, aber das ist halt der Grund, dass er jetzt auf so einer Sanktionsliste steht. Und weil die US-Firmen bei uns quasi alles bestimmen, findet er sich jetzt so ein bisschen, sagt er, wie zurückgeworfen in die 1990er Jahre. Er kann keine Clouds mehr nutzen, er kann kein PayPal nutzen, kein Amazon, kein Airbnb und er hat keine Kreditkarte mehr, weil die Kreditkarten, die wir so haben, sind Visa, Mastercard und Amex, alles USA. Und selbst seine französische Bank möchte ihm jetzt keine Chance mehr geben, weil die auch Angst haben, dass sie dann auch von den USA sanktioniert werden können.
Sekundäre Sanktionen, ja, so funktioniert ja das.
Und das zeigt doch ganz gut, wir sind halt auch einfach abhängig. Und das Problem ist...
Siehst du denn, also das ist so, weißt du, wie du sagst, tschüss USA, das ist mir völlig klar, dass man nicht einfach so tschüss USA sagen kann und die USA dann weg sind. Aber die Energie, die wir alle darauf verwenden, uns anzugucken, was für ein Quatsch in den USA passiert und was für ein Scheißdreck die USA mit dem Rest der Welt veranstalten. Würden wir diese Energie darauf verwenden, zum Beispiel Alternativen zu Visa, American Express und Mastercard hier in Europa zu etablieren, dann wären wir schon sehr, sehr, sehr viel weiter und könnten sehr, sehr viel entspannter sein und könnten uns sehr viel besser über die USA amüsieren.
Naja.
Das meine ich halt. Das ist so, wir kümmern uns um die falschen Dinge, denke ich mal wieder. Oder irgendjemand kümmert sich und ich sehe es nicht. Das kann ja auch sein.
Das glaube ich halt tatsächlich. Einerseits. Andererseits.
Wem traust du das da denn zu? Außer Pistorius vielleicht.
Ach so, du meinst jetzt auf in Deutschland, in der deutschen Regierung. Ja, in der deutschen Regierung habe ich wenig Hoffnung tatsächlich. Ich hoffe immer auf die EU-Ebene, weil ich auch weiß, dass da viele Leute sehr vorne dran sind, was also einfach auch so ein bisschen auf dem Schirm haben, was gerade passiert und was bedeutet das für die Zukunft und welche Weichen müssen wir jetzt stellen und so. Ich glaube, da passiert tatsächlich viel, viel, viel mehr. Wobei das Problem ist, dass seit die deutsche Regierung wieder CDU und SPD ist und die CDU eben auch die stärkste Kraft hier in Deutschland ist, ist die EU auch an vielen Stellen wieder gekippt, weil natürlich der Einfluss sehr groß ist. Und das macht mir schon Sorgen. Also wie jetzt gerade auch dieser digitale Omnibus, der unsere Digitalrechte eigentlich...
Ja, da wird es natürlich auch wieder interessant. Also wenn die Auswirkungen so unmittelbar sind, jede Woche bückt sich irgendwie die EU vor den USA und weicht irgendwas auf. Das ist natürlich ein Thema und da guckt man natürlich auch hin und da erwarte ich natürlich auch von der sogenannten vierten Gewalt, dass sie solche Leute wie Frau von der Leyen am Nasenring durch die Manege zieht für solche Nummern.
Ja,
aber
ist ja nicht
dieses,
nur von der Leyen, ne? Aber ja.
Ja, dieses, guck mal, jetzt hat da einer auf zwei Nationalgardisten geschossen, die Zeitungen voll mit diesem Zeug.
Ja.
Was hat's denn? Ich drehe mich im Kreis. Dänemark hat währenddessen, weil es ja halt so nervt, fand ich die Meldung so schön. Dänemark hat eine Nachtwache eingerichtet. Und zwar für die Regierung und die Behörden in Dänemark. Die beginnt um 17 Uhr und geht bis 7 Uhr morgens. Da sitzt dann jemand oder mehrere, keine Ahnung, da sitzt dann jemand und sammelt, sortiert und ordnet ein, was die Regierung Trump zwischen 17 Uhr und 7 Uhr morgens mal wieder für einen Driss gemacht hat. Und der Bericht, der geht dann an die Behörden und an die Regierung. Das heißt, die können einfach mal ihre Socials auslassen, sondern kriegen morgens um 7 einen Bericht, da steht drin, hier, das haben die Deppen jetzt schon wieder veranstaltet. Finde ich eigentlich ganz cool, hätte ich gerne den Bericht.
Ja, das ist ganz cool. Ich hatte ja noch zwei Nachrichten aus den USA, die andere verlinke ich. Da geht es um Marjorie Taylor Greene. Ein schöner Artikel war dazu im Spiegel und die ist ja so ein bisschen in Ungnade gefallen bei Trump, obwohl sie gleichzeitig so die Bewegung gegen Trump anführt innerhalb der Republikanischen Partei. Oder sah kurz so aus, als könnte sie das anführen. Gestritten haben die beiden sich oder zerstritten haben die beiden sich über diese Epstein-Files, wo Marjorie Taylor Greene dafür war, die zu veröffentlichen. Trump natürlich nicht, aus vermutlichen Gründen. Und sie hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ab Januar nicht mehr Kongressabgeordnete sein wird. Sie hat also diesen Kampf erstmal verloren, was vielleicht auch zeigt, wie die Republikanische Partei tatsächlich drauf ist.
In Österreich gibt es eine Stiftung, ist die Datum-Stiftung für Journalismus und Demokratie. Und da arbeitet Luis Paulitsch, mit dem hatte ich kürzlich auch für Vrindt eine Sendung aufgezeichnet, zum Thema alternative Medien. Da hatte der ein Buch zu rausgegeben. Und Luis beantwortet die Frage, wann ist ein Medienangebot als journalistisch einzustufen? Das war auch so eine Frage, die wir in der Sendung hatten. Ist ja immer so ein bisschen problematisch, weil wenn man sagt, okay, wir fördern Journalismus zum Beispiel, wen denn? Eigentlich auch Reichels rechte Hassbude? Ist das Journalismus oder ist das was anderes? Ne? So, man muss ja irgendwie so Schwellwerte einziehen. Und die haben ein Sammelband geschrieben, der heißt Alles Journalismus oder was, also diese Datumstiftung, und haben aus den Beiträgen aus diesem Buch Kriterienkatalog entwickelt und eine Checkliste daraus gebaut, die, wie Sie schreiben oder wie Luis schreibt, der Politik und Werbewirtschaft eine Orientierung bietet. Vielleicht dachte ich aber auch der Hörerschaft. Die gucken auf drei Dimensionen: beruflicher Hintergrund und Professionalisierung, also die MacherInnen, Organisation und Finanzierung und Inhalte. Und dann fällt hinten raus eine Checkliste mit 24 Fragen. Mhm. Und weil das Ganze natürlich nicht absolut ist, sondern fluid, bedeutet, je mehr Ja du angekreuzt hast, desto journalistischer ist das Medium, über das du das angekreuzt hast. Und wenn man das für die Dämmerung durchspielt, kommen wir auf 17 bis 19 von 24.
Kommst du auf 17 bis 19?
Komme ich auf 17 bis 19, aber ja, du vielleicht auf ein bisschen mehr, aber glaube ich nicht, weil also vor allem.
Aber wichtiger ist ja, was unsere HörerInnen.
Ja, aber so, das ist ja nur die Rezeption dann. Aber es gibt ja sowas wie Trennung von Redaktion und Geschäftsführung. Gibt es hier nicht in der Wochendämmerung. Nee. Jedenfalls nicht komplett. Ja. Nee. Gleichzeitig bist du als Geschäftsführerin, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst nicht beeinflussen, was ich hier erzähle. Du kannst es höchstens rausschneiden hinterher.
Ja.
Mitgliedschaft in repräsentativem Selbstkontrollorgan, zum Beispiel Presserat, sind wir nicht.
Nö.
Laufende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen haben wir nicht. Das ist sowas da so, ja. Also wenn du das abhakst, dann wirst du es sehen. Der Unterschied könnte eventuell sein, dass du bestimmte Dinge als vorhanden und ich bestimmte Dinge als nicht vorhanden sehe, weil ich natürlich das Medium nicht so gut kenne. Also ich kenne ja die Verhältnisse in der Firma Haus 1 nicht so gut wie du. Was weiß ich, Vorliegen eines Redaktionsstatuts zum Beispiel. Vielleicht habt ihr sowas und ich habe es nie gesehen. So, kann ja sein.
Nö, wir haben das nicht.
Ja. 17 bis 19, das heißt, wir sind recht nah an Journalismus. Ich habe es jetzt nicht noch für ein anderes Medium durchgespielt, weil da kommen halt auch so Fragen wie transparente Eigentumsverhältnisse. Weißt du, wem gehört der Laden eigentlich? Wie finanziert der Laden sich und so? Und das ist, also bei uns ist das relativ klar, bei News ist es auch relativ klar. Bei vielen anderen Sachen ist es vielleicht nicht so klar. Aber ich verlinke es mal, ist ein schönes Bild, kann man sich runterladen und dann da seine Häkchen reinmachen. Und dann haben wir zumindest geklärt, was könnte Journalismus sein und was nicht. Und das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Handreichung für den eigenen Grützedetektor. Einfach mal zu sagen, so, ich habe das gerade gelesen. Ich gucke mir das Medium mal an. Haken, Haken, Haken. Und kann ja vielleicht auch gucken, wie man gewichtet. Weil vielleicht ist die Finanzierung eines Mediums manchmal gar nicht so wichtig. Wer weiß.
Ich habe mich gerade gefragt, die Öffentlich-Rechtlichen müssten dann ja aber relativ nah an die 24 rankommen, ne? Oder?
Würde ich vermuten, können wir mal gucken. Professionelle Ausbildung, ja. Anerkennung berufsethischer Leitlinien, ja. Keine Vermischung von politischen, wirtschaftlichen, privaten Interessen mit redaktioneller Tätigkeit, nein. Erkennbares Bekenntnis zu den Grundwerten einer offenen demokratischen Gesellschaft, ja. Moderation partizipativer Formate, Leserforen, Social Media, ja. Wenige öffentliche Rügen, ja. Finanzierung aus unterschiedlichen Quellen, ja. Trennung von Redaktion, Geschäftsführung, ja. Selbstkontrollorgan, ja. Redaktionsstatut, ja. Weiterbildungsmaßnahmen, ja. Qualitätssicherung, ja. Transparente Eigentumsverhältnisse, ja. Nicht im Besitz einer Partei, Interessenvertretung oder sonstiger Akteurin mit besonderer Nähe zu politischen Bewegungen, ja, die sind dicht dran. Aktualität, Originalität, Relevanz, Sachlichkeit, Fairness, Ausgewogenheit, sorgfältige Recherchemethoden, Themen, Meinungsvielfalt, auch wenn die Rechten behaupten, dass es nicht so sei, aber
ja, gut. Die Linken
halt.
Behaupten es auch, ne?
Ja, stimmt, ja, aber nur nicht so laut und auf die gehen halt die Chefredakteure nicht so ein, weil die Linken sind gefährlicher für Chefredakteure als die Rechten. Verständlicher und sachlicher Sprachstil haben wir, Trennung von Tatsachenbericht und Meinung haben wir, Kennzeichnung von PR haben wir, keine Persönlichkeitseingriffe oder Diskriminierung haben wir, transparente Fehlerkultur haben wir nicht, verantwortungsvolle Interaktivität mit dem Publikum, zum Beispiel auf Social Media oder in Leserforen, ja und nein.
Teils, ja.
Ja, also die sind schon, ich glaube, viel dichter als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, kannst du da nicht rankommen. Ja,
ja. Das muss man doch auch mal positiv erwähnen. Positiv erwähnen würde ich auch gerne die COP30. Die ist jetzt gerade vorbei Und sehr lange sah es ja so aus, als gäbe es überhaupt nichts Erfreuliches von dort zu berichten. Also zumindest nichts Erfreuliches für das Klima, was auch nicht verwundert. Also du hast es ja auch irgendwann mal hier in der Sendung gesagt, die fossile Lobby war vor Ort stärker vertreten, also zahlenmäßig stärker vertreten als die COP30-Delegierten selbst.
Ich glaube, also ich habe das abends beim Essen gesagt, aber ja, habe ich gesagt.
Kann auch sein. Jedenfalls hatten die so viel Einfluss auch vor Ort oder beziehungsweise auch die Ölstaaten so viel Einfluss, dass das Wort fossil nicht mal in die Texte rein durfte. Und was auch irgendwie ein bisschen seltsam ist, komischerweise sollen immer die Europäer alles bezahlen, weil die ja so viel ausstoßen, was ja stimmt, ne? Also der Westen ist natürlich in einer größeren Verantwortung als der Rest der Welt. Aber die Ölstaaten, die ja jetzt auch enormen Reichtum angehäuft haben, die weigern sich. Und man zeigt auch irgendwie komischerweise nie mit dem Finger auf die, sondern immer nur auf den Westen TM. Aber das nur am Rande. Es gab dann am Ende trotzdem so eine kleine Überraschung für viele und einen kleinen Aufbruch, beziehungsweise verschiedene Signale, die man vorsichtig optimistisch interpretieren kann, wie es so meine Art ja auch ist. Der Guardian schreibt, dass, wie ich ja auch schon gesagt habe, die fossilen Brennstoffe so ein bisschen der Knackpunkt auf der Konferenz waren. Also wir wissen alle, dass sie, also wir wissen das seit über einem Jahrhundert, muss man auch mal dazu sagen, dass sie verantwortlich sind für Kohlendioxid in der Atmosphäre, dass der Planet sich deswegen aufwärmt und so weiter. Und wir haben jetzt auch über 30 Jahre Klimakonferenzen, wo seit 30 Jahren verhandelt wird, dass dieser Prozess gestoppt werden muss. Und ja. In den 30 Jahren, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, wurde nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich vor 2 Jahren in Dubai, dass es den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen braucht, um das Ziel zu erreichen.
Das ist halt so krass. Ich habe gerade heute veröffentlicht eine neue Folge vom Erde- und Umwelt-Podcast. Ja. Da habe ich mit einer Forscherin geredet, die macht eigentlich, die haben den ältesten Eisbohrkern aus der Arktis oder Antarktis, na, egal, rausgezogen. Das Ding ist irgendwie 2,5 Kilometer lang und damit können die 1,5 Millionen Jahre in die Vergangenheit gucken. Das ist schon ein echt krass, krasses Teil. Aber die hat einen so prägnanten Satz gesagt in diesem Gespräch, haben wir dann halt auch so über, ne, Klima und so, weil das sieht man halt in den Eisbohrkernen. Die hat gesagt, und ich zitiere: Wenn ich mich als Weltgemeinschaft auf ein Temperaturziel einige, dass das automatisch auch heißt, ich einige mich auf ein CO2-Budget. Und das ist mein Eindruck, das ist bei vielen nicht verstanden, dass das ein und dieselbe Sache ist. Das ist genau, ich finde, das ist der beste Satz, den ich je zu diesem, wir wissen das ja schon seit langem gehört habe. Ja. Wenn wir uns auf ein CO2, ne? Ja. Wenn wir uns auf ein Temperaturziel einigen, einigen wir uns notwendigerweise auf ein CO2-Budget.
Ja.
Und das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Ja.
Und sie versuchen es trotzdem.
Ja, natürlich. Und vor allem versuchen es tatsächlich die Delegierten der arabischen Gruppe, dann Russland ist natürlich dabei. Und die waren wohl auch sehr entschlossen, dass sich das, man sagt, wir müssen aus den Fossilen raus, dass sich dieses eine Mal, dass das gesagt wurde vor 2 Jahren in Dubai, nicht wiederholen würde. Und deswegen wurde sehr lange gestritten. Es gab aber eben auch eine große Zahl von Ländern, die genauso entschlossen war, dass das jetzt nicht so weitergehen kann. So, und deswegen gab es wirklich Streit. Und da wurde sich in Räume eingeschlossen, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und gestritten und gestritten und gestritten bis in die frühen Morgenstunden. Manche sagen so, es stand auf Messers Schneide, also ne, dieses typische dann, ich gehe jetzt, mir reicht's, so, das ist wohl auch passiert. Und dann kurz nach 6 Uhr morgens haben sich dann unter anderem der EU-Klimakommissar und auch ein Vertreter von Saudi-Arabien getrennt. Von dieser großen Gruppe, die diskutiert hat, haben sich zu einem vertraulichen Gespräch zurückgezogen und sind zurückgekommen mit so einer Art Konsens, wo jetzt nicht drin steht, ja, Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wie in Dubai, aber es ist so, ja, man hat eingewilligt, oder Saudi-Arabien hat eingewilligt, das mal mitzunehmen und drüber nachzudenken. So, und dann kam man eine Stunde später wieder zurück und tatsächlich wurde dann der Text akzeptiert, also das Abkommen akzeptiert. Wie gesagt, fossil steht nicht drin, aber man verpflichtet sich dazu, sich trotzdem irgendwie weiter darum zu kümmern. Und deswegen, also es ist ein kleiner Schritt, ein zaghafter Schritt und gleichzeitig, und das hat Susanne Götze ganz schön im Spiegel aufgeschrieben, gibt es noch eine andere Strömung und das sind eben die Länder der Welt, die sich sehr einig sind, dass wir raus müssen aus den Fossilen und die sich dann auch einfach zusammengetan haben. Ja. Und Susanne Götze sagt, und ich zitiere sie einfach, die alte Weltordnung, geteilt in Nord und Süd, in Industrie und Schwellen- und Entwicklungsländer, teilt sich neu auf in Elektrostaaten, die Energiewende vorantreiben wollen, und Fossilstaaten, die an den alten Technologien hängen bleiben.
Und die Bundesrepublik Deutschland war mal auf dem Weg, ein solcher Elektrostaat sein zu können, und das Gegenteil ist eingetreten, spätestens mit der letzten Bundestagswahl. Das ist der eigentliche Wahnsinn.
Das ist krass, dass
Deutschland hätte, und damit dann auch die EU letztendlich, Deutschland hätte sagen können, wisst ihr was, keine Ahnung, Burkina Faso oder wer auch immer da dabei ist, wir gehen jetzt zu euch rüber, wir stellen uns jetzt auf eure Seite. Ja, dann kriegen die Nazis hier beim nächsten Mal 30% bei der Bundestagswahl, aber das kriegen wir schon irgendwie geregelt, weil wir gehen jetzt wirklich in die Zukunft und ihr seid diejenigen, die uns zeigen, wie man da hinkommt. Könnte man mal machen, aber dazu sind wir wahrscheinlich auch zu borniert, weil kann ich nicht angehen, dass irgend so ein Subsahara-Afrikaner uns hier sagt, wie es richtig geht.
Ne? Ja, es war natürlich auch vor allem Brasilien, also das Gastgeberland, ja, aber, das er stark für geworben hat und es auch ein großes Interesse hat. Aber auch, ja, genau, diverse.
Das wäre so cool. Wir könnten, weißt du, und daraus dann, daraus kann man ja auch Nationalstolz ableiten.
Klar.
Das ist ja der Witz an der Sache. Wenn wir sagen, so, pass mal auf, wir kneifen jetzt die Ärsche zusammen. Es wird jetzt furchtbar, die nächsten 10 Jahre haben alle 10% weniger. Aber danach sind wir dieses Land aus diesem Buch, ihr erinnert euch vielleicht daran, wo Mittelstreckenreisen mit Luftschiffen gemacht werden, die solarbetrieben sind. Es ist halt Quatsch, aber es ist halt auch nicht weniger Quatsch als ein Flugtaxi.
Ja.
Ich werde schon wieder sauer.
Ja.
So, wo wir beim Klima sind, Malte Kreuzfeld von Table Media hat mal aufgeschrieben, einem Threat of Blue Sky, was sich seit dieser 2015er Klimakonferenz von Paris, also das ist die Konferenz, auf der die Menschheit so getan hat, als würde sie das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, also entsprechendes CO2-Budget zu beschließen. Also was sich seit 2015 geändert hat, weil es ist immerhin 10 Jahre Klimakonferenz von Paris, und stellt sich raus, in Deutschland haben wir nur teilweise so getan, als würden wir dekarbonisieren wollen. Eigentlich wollten wir die Emissionen bis 2050 um 80-95% reduzieren. Im Vergleich zu 1990, das ist ja immer das Referenzjahr. Das haben sie dann abgeschwächt auf weitgehende Klimaneutralität bis 2050. Weitgehend. Immer schön. Wie weit? Ja, mehr als 50% ist ja schon weit. Dann gab es dieses berühmte Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, wo sie gesagt hatten, nee, wir heute sind auch den zukünftigen Generationen verpflichtet. Und danach haben sie das Klimaziel dann wieder verschärft, und zwar Klimaneutralität bis 2045. Ja, ich glaube auch da nicht dran. Sie arbeiten ja gerade sehr stark dran, das zu schleifen. Das Kabinett hat sich ja auch heute darauf geeinigt, Verbrennerfahrzeuge zu subventionieren. Und zwar aus dem Klimatransformationsfonds, glaube ich, war das. Nicht reine Verbrenner, sondern Plug-in-Hybride, also Hybridfahrzeuge. Das heißt, Autos mit Verbrennungsmotor bekommen Klimageld.
Toll.
Aber ist ein anderes Thema. Also was Malte schreibt, ist, der CO2-Ausstoß Deutschlands ist in den letzten 10 Jahren um ein gutes Viertel zurückgegangen. Das ist doch schon mal was. Stromerzeugung. 2015 war ein Drittel erneuerbar, heute fast 2 Drittel erneuerbar. Der Kohleanteil an der Stromversorgung hat sich halbiert, oder Stromerzeugung. Neuzulassung von Elektroautos 2015 kein Prozent, heute über 20%.
Na, siehst du.
Ja, wo wir fröhlich am Verkacken sind, ist natürlich weiterhin Gebäude und Verkehr auch. Verkehr ist noch lange nicht da, wo er sein sollte.
Die Wärmewende.
Bei Gebäuden kann ich mir nicht mal mehr ansatzweise vorstellen, wie wir das hinbekommen sollten in den nächsten 20 Jahren. Sehe ich nicht, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Also man muss nur mal rumfahren und gucken, wie viel nicht gedämmte Gebäude unterwegs sind. Und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie diese Gebäude beheizt werden. Also so. Beim Verkehr ist es einfach, aber da ist dann natürlich die Borniertheit insbesondere der autoproduzierenden Nationen oder altautoproduzierenden Nationen dabei. Also die Nationen, die Verbrennerfahrzeuge bauen. Weil eigentlich, wenn du dir so die Flottenalter anguckst, die liegen so zwischen 8 und 10 Jahren typischerweise. Flottenalter heißt nur Durchschnittsalter aller Fahrzeuge. Wie oft kauft man sich ein neues Auto, kannst du halt auch sagen. Ja, irgendwie so alle, weiß ich nicht, je nachdem, wie ich drauf bin, alle 3, 6, 8 oder 10 Jahre kaufe ich mir ein neues Auto. Das heißt, spätestens in 10 Jahren könnte die gesamte Flotte elektrifiziert sein.
Ja.
Ja, darum sage ich immer, auch Leute, die sich so aufregen, warum die anderen sollen, aber warum immer das Auto ist die Melkkuh der Nation? Weil Autofahren macht dumm, das wissen wir ja, man muss sich immer ins Auto setzen. Wenn man da nicht aktiv dagegen anarbeitet, dumm zu werden, wird man vom Autofahren dumm. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie ich mich manchmal dabei überrasche und denke so, was? Wo ist mein Gehirn hin? Also Autofahren macht dumm, darum muss man Autofahren halt immer wieder erklären, dass es nicht darum geht, dass sie die Melkkühe sind, sondern dass da einfach die Ersatzinvestitionen viel, viel schneller kommen als zum Beispiel bei einer Heizung, bei einer Fassade, bei einem Dach und was es da sonst noch so alles geben mag im Gebäudesektor, wo man sparen kann. Das wollte ich auch nur noch mal gesagt haben. Oder man ist halt fest verwurzelt im festen Glauben daran, dass Verbrennungsmotoren in Pkw irgendeine Zukunft haben könnten, die was anderes als Oldtimer sind. Und also, das hat man vor 5 Jahren noch annehmen können. Ja?
Ja.
Aber heute, da kann man doch nicht mehr ernsthaft von ausgehen.
Ich finde, das ist schon vor 5 Jahren nicht ernsthaft. Ja, egal, ich bin da eh raus. Ich habe ja gar kein Auto, ich kann nicht mehr reden.
Und ich, also ideologisch, ja, hätte man das vor 15 Jahren schon wissen
eben
können. Aber ja, ich gehe da ja, also ich gucke da ja nicht ideologisch gerade drauf, sondern ich gucke da einfach wirtschaftlich drauf.
Ja, gut.
Niemand kann so blöde sein, zu glauben, dass ein Verbrennungsmotor wirtschaftlich tragfähiger ist auf Dauer. Das
ja,
ist nicht. Die E-Autos werden billiger, der Sprit wird gar nicht teurer, Sprit wird ja nie teurer. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich denke, wieso kostet das immer nur 1,60, 1,70?
Tja.
Ich habe heute schlechte Laune, merke ich.
Ja, hast du echt.
Mhm.
Hm.
Das riecht nicht alles auf.
Habe ich auch schon gemerkt. Na dann, lass uns doch mal schnell das Thema wechseln und dann schauen wir mit Cem Jaff mal wieder über den europäischen Tellerrand hinaus. Und zwar gibt es einen neuen Bericht, der zeigt, wie viele Frauen weltweit in Gefängnissen sitzen. Generell kann man sagen, sitzen weniger Frauen als Männer in den meisten Ländern in Gefängnissen. Aber es gibt in den letzten Jahren einen Gegentrend, kann man fast sagen. Es landen immer mehr Frauen in Gefängnissen. Und diese Entwicklung, findet zumindest Cem, sollte uns zu denken geben. Und warum das so ist, das erklärt sie am besten selbst.
Also, ich werde jetzt eine Zahl sagen, die wird vielleicht einige, oder beziehungsweise ich werde mehrere Zahlen sagen, die wird einige ein bisschen schockieren, andere vielleicht weniger schockieren. Ich fange mal an. Diese Woche wurde die World Female Imprisonment List veröffentlicht. Die sagt uns hin und wieder, wie viele Frauen in Gefängnissen sitzen, weltweit. Und jetzt haben wir die Zahl, die neueste Zahl, und das ist eben rund 730.000 Frauen sitzen in Gefängnissen weltweit. Das ist jetzt die Zahl, die zirkuliert. Gleichzeitig auch, muss man sagen, weiß niemand, wie hoch sie wirklich ist. Also man geht davon aus, dass die Dunkelziffer schon sehr, sehr hoch ist, weil ja Gefängnisse bekanntermaßen eben überall auch geschlossene Systeme sind und viele Staaten kaum oder nur selektiv Daten liefern oder liefern möchten. So, und jetzt laut dieser Zahl wissen wir auch, wer die meisten Frauen einsperrt, nämlich die USA. Die USA stehen ganz oben mit einer Zahl von über 170.000 weiblichen Inhaftierten auf der Liste. Dicht dahinter China natürlich, wobei China zusätzlich noch ein großes, großes Dunkelfeld an Frauen hat, die in Untersuchungshaft stecken oder eben sogenannter Verwaltungshaft. Und dann gibt es da noch eine andere Zahl, die kommuniziert wurde diese Woche, nämlich die Zahl der inhaftierten Frauen. Die ist weltweit seit 2000 um 57% gestiegen. Die Zahl der männlichen Gefangenen ist um 22% gestiegen. Das ist ein krasser Unterschied und es ist tatsächlich auch kein statistischer Ausreißer, denn der Report, der veröffentlicht wurde diese Woche, der sagt, das ist eigentlich ein Trend. Das ist eigentlich ein Trend, der zeigt, wo die politischen und gesellschaftlichen Bruchstellen gerade liegen. Denn wenn man jetzt die Zahl hören würde, sagen ja 57% mehr Frauen in Gefängnissen weltweit, dann würde man fälschlicherweise auf die Konklusion kommen, Frauen sind jetzt anscheinend wohl gewaltbereiter oder gewaltvoller. Dem ist nicht so. In den meisten Ländern geht es eben nicht um Gewaltverbrechen oder eben organisierte Kriminalität. Also das sind nicht die Gründe, weswegen Frauen jetzt mehr in Gefängnissen sind. Frauen landen oft wegen kleineren Sachen im Gefängnis, wegen Armutskriminalität tatsächlich, also Laden oder Lebensmittelklau, Betteln, weil in einigen Ländern ist ja Betteln zum Beispiel verboten, oder auch Kleinstbeträge im Drogenhandel, informelle Arbeit. Ja, und wenn man nüchtern drüber schaut, ist es eigentlich keine Kriminalität im klassischen Sinn. Es ist eigentlich eher ein Versuch zu überleben, ein Versuch in Situationen von Armut, Abhängigkeit oder eben auch, wenn der Staat nicht da ist, zu überleben. Und dann werden diese Menschen kriminalisiert und dadurch eigentlich verschiebt sich das Problem ja nur von der Straße eben in die Institution Gefängnis. Es gibt auch viele Unterschiede zu der Situation von Frauen und Männern in Gefängnissen. Und das sind sehr viele Unterschiede tatsächlich. Die zeigen sich auch an den Folgen. Denn Frauen tragen häufiger die Hauptlast der Care-Arbeit, wie wir ja wissen. Und wenn sie dann inhaftiert werden, bleiben dann ihre Kinder ohne Betreuung zurück, sehr oft. Schätzungen gehen von 1,45 Millionen Kindern aus, deren Mütter im Gefängnis sitzen. In vielen Familien bricht dann halt in dem Moment das gesamte soziale Gefüge weg. Bei Männern passiert das eher selten, weil eben die Care-Strukturen anders verteilt sind. Dieser Unterschied wird eigentlich auch politisch kaum mitgedacht, obwohl er tatsächlich eine wirklich massive soziale Sprengkraft hat. Eine weitere Rolle spielt auch sexuelle Gewalt. Viele Frauen haben schon vor ihrer Inhaftierung Missbrauch erlebt und im Gefängnis setzt sich das dann Muster in anderer Form fort. Also es sind Übergriffe durch Wachpersonal oder auch andere Gefangene tatsächlich, Zwangsprostitution in manchen Ländern oder auch sehr invasive Kontrollen. Vor 15 Jahren wurden ja auch tatsächlich wegen dieser gesonderten Folgen für Frauen in Gefängnissen wurden ja auch diese Bangkok Rules verabschiedet, ja, die eigentlich genau diese eben geschlechtsspezifischen Risiken eben adressieren sollten. Auf dem Papier verpflichtet sich die Weltgemeinschaft ja eigentlich schon zu Schutz oder Alternativen zur Haft oder auch besseren Haftbedingungen. In der Praxis ja brechen die Regeln aber tatsächlich an den gleichen Stellen wie die Haftsysteme selbst. Ja, fehlende Transparenz, keine politische Priorität, kein politischer Wille und auch tatsächlich kaum Kontrolle. Ja, also was hier sichtbar wird mit dieser World Female Imprisonment List Geschichte diese Woche, ist tatsächlich eine Form staatlicher Kontrolle, die sich vor allem an den Rändern festbeißt. Frauen geraten nicht deshalb eben massenhaft in Haft, weil sie gefährlicher geworden sind, sondern eben weil die politischen und ökonomischen Systeme, in denen sie leben, brüchiger geworden sind, sehr viel brüchiger geworden sind. Gefängnisse übernehmen Funktionen, die eigentlich Sozialstaat, Gesundheitswesen, Schutzmechanismen aller Art eben leisten sollten. Ja, und wenn ausgerechnet dort immer mehr Frauen landen, sagt das sehr viel über Prioritäten aus. Es zeigt, worauf Regierungen reagieren und was sie bereitwillig übersehen. Die Zahlen sprechen tatsächlich weniger über Kriminalität als über gesellschaftliche Entscheidungen, die ganze Gruppen in Unsichtbarkeit drängen und dann behaupten, dass diese Unsichtbarkeit nichts mit Macht zu tun hätte.
Tja. Währenddessen hat das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, die sind Arbeitnehmer, also es sind ganz schlimme kommunistische Sozialisten-Kommunisten.
Gewerkschaften. Jedenfalls,
Kommunismus, die wollen hier, das sind Linksextremisten. Nichtsdestotrotz haben sie mal ein bisschen nachgerechnet. Die letzten Wochen, ist ja doch ausgiebig über das sogenannte Rentenpaket oder den Rentenplan gesprochen worden, weil Rentenreform haben selbst die Bundesregierung sich nicht getraut, den Unsinn zu nennen. Die diskutieren ja jedenfalls gerade sehr lustig drüber, sowohl im Bund als auch in der Presse. Und was das IMK gemacht hat, ist, die haben sich einfach mal das Rentenpaket 2025, also das, was jetzt diskutiert wurde, wo sie auch heute beschlossen haben, dass das so beschlossen werden würde.
Sie haben beschlossen, dass es beschlossen wird?
Naja, also die haben ja das Problem, dass 18 junge Unionsabgeordnete sich dagegen gestellt haben und gesagt haben, dem stimmen wir nicht zu, weil nach 2031 ist völlig unklar, was mit dieser Rente nach 2031 passiert. Das geht alles nur zu Lasten der jungen Generationen, jada, 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 darum stimmen wir nicht zu. Mhm. So, das IMK hat sich angeguckt, wie denn die Effekte dieses Rentenpakets, das sie gerade diskutieren, wie denn die Effekte sein könnten und haben so verschiedene Reformszenarien sich ausgerechnet, drei verschiedene oder sowas. Und stellt sich raus, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, mit einer wirklich sehr interessanten Insassin des Big Brother Containers Staffel 2 zu bezeichnen. Es stellt sich raus, nichts ist so heiß, wie es hier jessen wird. Die hatte so ein bisschen Probleme mit Sprichwörtern wahrscheinlich. Also, das Rentenpaket macht, also das 2025er, was Sie gerade diskutieren, macht die gesetzliche Rentenversicherung für alle Versicherten, Kohorten, Sie haben sich Kohorten angeguckt, also Alterskohorten, macht die gesetzliche Rentenversicherung für alle versicherten Kohorten etwas attraktiver. Relativ zu den Einzahlungen steigen für alle noch lebenden und simulierten Kohorten die Auszahlungen und damit die impliziten Renditen. Also das, ne, wie viel von dem, was da eingezahlt ist, kommt raus. Weil es keine richtige Rendite ist. Das geht dann zu Lasten des Bundeszuschusses. Ja, das ist das, was aus Steuermitteln in die Rente gezahlt wird. Der erhöht sich um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes, nicht sich selbst. Ich weiß nicht, warum die das aufs BIP bezogen haben, aber okay. Insgesamt würden die Bundeszuschüsse, wenn dieses Rentenpaket beschlossen wird und so bleibt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, insgesamt würden diese Bundeszuschüsse bis 2070 um 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Oh. Sie schreiben, was an diesem Reformpaket damit generationenungerecht oder gar ein Generationenverbrechen sein soll, lässt sich weder an den volkswirtschaftlichen Kennzahlen der Rentenversicherung noch an der internen Rendite erkennen. Nichtsdestotrotz, schreiben Sie weiter, stellt sich allerdings die Frage, ob der gewählte Weg der richtige ist, die Stabilisierung des Rentenniveaus über höhere Bundeszuschüsse statt über Beitragserhöhungen zu gewährleisten. Sebastian Dulin, Autor der Arbeit, schreibt, alle Geburtsjahrgänge bis hin zu den Jüngsten, die noch gar nicht arbeiten, bekommen inflationsbereinigt absehbar mehr aus der Rentenversicherung heraus, als sie eingezahlt haben. Und das sind irgendwas zwischen 3 und 4,5% Rendite. Die musst du mit einer anderen Anlageklasse erstmal hinkriegen über so eine lange Zeit. Und vor allen Dingen mit so einer relativen Sicherheit dann beim Auszahlen. Klar, kriege ich das mal im Aktiendepot hin, aber wenn ich in Rente gehe und da gerade die Märkte ist, auch kaum noch Rente da. So, junge Menschen profitieren von Rentenplänen der Regierung, anders als die junge Union oder die jungen Abgeordneten. Ich begreife das ja auch immer nicht so genau. Sind die junge Union, dann steht da ein Typ, der ist so alt wie ich. So
ungefähr. Ich glaube, die heißen junge Gruppe und haben mit junge der jungen Union nichts junge, zu tun.
Okay, die junge Gruppe. Egal, was die behauptet haben. Ja, und die haben ja immerhin gesagt, nee, so finden wir das nicht zustimmungsfähig, da muss weiter verhandelt werden. Und bei sowas denke ich dann immer, die haben, da habe ich ja eben auch schon gesagt, im Bundestag haben die super Ressourcen. Ja?
Ja.
Da ist richtig viel Geld, richtig viel Personal, um solche, genau solche Dinge recherchieren zu lassen.
Ja.
Die machen das aber ganz offensichtlich nicht. Oder sie machen es doch und sie ignorieren die Ergebnisse. Konnte man ja zum Beispiel dann auch sehen, als Russland angefangen hat, in die Ukraine einzumarschieren, als so eine Bande Wissenschaftler, unter anderem mein Kumpel Rudi Bachmann war dabei, gesagt haben, wir können das russische Gas sofort abdrehen, das macht nichts. Ja, höchstens 3% kostet das, oder wie viel sie damals gesagt haben. Und der Kanzler gesagt, ja, da kommen dann so ein paar Wissenschaftler und rechnen da irgendwas aus, aber die haben ja alle keine Ahnung. Hat Scholz ja tatsächlich in einem Interview gesagt.
Ja.
Und ist immer eine Möglichkeit, dass sie genau wissen, was Phase ist, es aber ignorieren aus ideologischen Gründen. Und wenn das so sein sollte, dass sie genau wissen, dass das Problem gar nicht so groß ist, wie sie behaupten, dann ist ja wirklich die Frage, was passiert hier eigentlich wirklich? Welches Ziel verfolgen diese Unioner eigentlich wirklich? Und darauf weiß ich bisher keine Antwort und noch nicht mal eine Verschwörungstheorie. Weil wie Dulin sagt, ja, nicht mal, also wie sie schreiben in dem Ding, stellt sich die Frage, ob der gewählte Weg der richtige ist.
Ja,
das ist Politik.
Ja? Ja,
das, genau. Was sie da aber als Problem beschreiben, scheint gar kein Problem zu sein. Also, was ist das Problem, das ihr hier angeblich lösen wollt? Was ist euer Ziel? Was habt ihr vor? Was, ne? In welchen größeren Kontext bettet sich das ein?
Ja, aber ich glaube, dass dieses zulasten der jüngeren Generation meint, dass jetzt dann klar ist, der Staat wird sich mehr verschulden. Und das wird ja immer als, das ist zulasten der jüngeren Generation geframed. Zumindest aus CDU-Kreisen.
Ja, ja, aber es ist halt ein Frame.
Stimmt halt nicht. Es ist ein Framing, genau. Ja. Stimmt halt auch nicht. Aber ich glaube, das ist gemeint. Und wohingegen ja viele andere sagen, naja, aber wir brauchen Investitionen in die Zukunft. Wenn wir das nicht machen, ist das wirklich zulasten der jüngeren Generation.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja,
aber ich wüsste trotzdem gerne, vielleicht hat ja jemand eine Verschwörungstheorie für mich. Was wollen die eigentlich? Was ist der? Also ich schaffe es noch nicht mal, dass in so einem, man kann sich ja auch einen größeren Plan ausdenken. Projekt 2029, AfD in Minderheitsregierung toleriert von der CDU oder umgekehrt, solche Dinge. Oder meinetwegen auch tatsächlich eine Koalition mit der AfD. Dieser Rechtsruck, den die CDU gerade vollzieht, das ist ja schon dramatisch. Aber selbst wenn ich mir die übelste Nummer, das übelste Ziel ausdenke, nämlich dass sie gemeinsam mit der AfD hier Politik machen wollen. Das passt da nicht rein, was diese junge Gruppe fordert.
Ich kann dir sagen, wo das reinpasst. Das passt eben in dieses Ganze, wir machen nicht Politik oder doch, also wir machen eine Art von Politik, aber die richtet sich nur an die Gefühle von Menschen.
Ja, das eh. Das ist ja eh, was wir machen.
Und das funktioniert.
Hat ja sogar bei Habeck funktioniert.
Ja, der hat es immerhin noch so ein bisschen faktenbasiert versucht.
Der hat selber gefühlt und uns daran teilhaben lassen. Das hat hervorragend funktioniert.
Ja. Und bei der CDU ist es eben ganz oft so, gefühlte Wahrheiten zu vertreten. Ja. Und eine gefühlte Wahrheit ist, oh Gott, wir dürfen uns nicht noch mehr verschulden. Weil immer alle denken, ja, das ist ja wie bei mir zu Hause, wenn ich jetzt ganz viele Schulden habe, ist ja ganz, ganz schlimm.
Hat sich das immer noch nicht rumgesprochen, dass die schwäbische Hausfrau nichts mit einem Staat zu tun hat?
Ja, das hat sich, glaube ich, immer noch nicht richtig überall rumgesprochen. Und ich glaube, das ist das, worauf sowas einzahlt. Hm. Das ist meine Theorie. Das ist keine Verschwörungstheorie,
das ist
einfach eine Theorie.
Das ist, weil die alle viel zu viel Auto fahren und davon dumm werden. Ich sag's dir. Daher kommt das.
Da könnte man öffentlich-rechtlicher Rundfunk dabei hören. Aber alle hören immer nur Dudelfunk. Zumindest das ist mein Eindruck, wenn ich mich in so ein Mietauto setze.
Genau, bei mir auch. Sobald ich mich in so ein Miles setze, denke ich, sag mal, erstens, kauf dir mal ein anständiges Parfum und nicht diese gefakte Billigkacke,
darüber kann
die
man
so lange
streiten.
Hängen bleibt.
Das ist einfach Geschmack. Das ist
naja, nee, also diese Billigparfums, diese
Du Dupes. Weißt nicht, ob es billig war. Es gibt auch teure Parfums, die schlecht riechen.
Nee, die hängen nicht so lange so zuckrig in den Polstern und so. Das. Und was hört ihr eigentlich, warum hört ihr eigentlich, was hört ihr denn? Und in was für einer Lautstärke hört ihr das denn eigentlich? Tja. Naja, ganz schlimm ist das.
Kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht ist eine EU-Nachricht. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof, kurz EuGH, entschieden, dass auch in Polen gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt werden müssen. Zumindest manche. Worum geht's? Also, der Europäische Gerichtshof hatte zu tun mit einem Paar aus Deutschland, das hier in Deutschland geheiratet hat, weil wir die sogenannte Homo-Ehe haben. Also die haben hier heiraten können, obwohl sie ein gleichgeschlechtliches Paar sind. Und dann sind sie nach Polen gegangen und wollten, dass ihr, also alle ihre Rechte, die sie als gleichgestelltes Ehepaar hier in Deutschland genießen und in anderen EU-Ländern ja auch, dass diese Rechte für sie auch in Polen gelten. Aber in Polen gibt es keine Homo-Ehe. Oder sonstige Ehemodelle für gleichgeschlechtliche Paare, weil Polen halt traditionell was gegen schwule Lesben und Frauenrechte hat. So, ist halt immer noch so ein bisschen so Überbleibsel aus sehr katholischen Zeiten und man muss auch sagen, also diese Kaczynski-Regierung damals hat das so wie Orban in Ungarn und wie Putin in Russland auch immer wieder genutzt, um für sich Stimmung zu machen, eben auf LGBTQIA, you name it, herumzuhacken. Funktioniert ja leider auch immer sehr gut, ne? Und deswegen ist dieses Paar jetzt eben vor den EuGH gegangen und der EuGH hat wirklich entschieden, die Rechte, die dieses gleichgeschlechtliche Paar in anderen Ländern der EU hat, nämlich ihr habt die gleichen Rechte wie andere Eheleute auch, die muss Polen diesem Paar auch einräumen. Die gelten auch in Polen, die gelten nämlich EU-weit. So. Das heißt, da haben wir jetzt so eine Art Präzedenzfall. Jetzt könnte man sich so ein paar lustige Ideen spinnen, ne? Also gleichgeschlechtliche Paare aufrufen, zieht nach Polen oder in andere Länder, wo es noch nicht geht.
Das verhindert ja leider nicht, dass sie aufs Maul kriegen im Zweifelsfall, ne?
Das stimmt. Gut, das ist jetzt nochmal eine andere Frage, aber sie haben immerhin die gleichen Rechte und das fand ich eine sehr gute Nachricht. Also das ist ja wieder mal so ein Beispiel auch, wo die EU fortschrittlicher ist als so manche ihrer Nationalstaaten.
So einen habe ich noch. Hatten wir die Tage auch mal selber drüber gesprochen, so privat, weil wahrscheinlich dieser Tage, ist zumindest auch so meine Wahrnehmung, wieder sehr viel über hochverarbeitete Lebensmittel berichtet wird.
Ja, stimmt.
Weil die im Verdacht stehen, reichlich Volkskrankheiten zu befördern. So Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebs, Schlaganfall, Morbus Crohn. Also alles, was so unter Volkskrankheiten rubriziert wird und außerdem Juckreiz.
Was auch, ja?
Okay. Habe ich mir gerade ausgedacht. Es gibt mit Sicherheit Leute, die von hochverarbeiteten Lebensmitteln Juckreiz kriegen. Hochverarbeitet. Der Begriff hochverarbeitet kommt aus einer Klassifikationsecke, die nennt sich NOVA, N-O-V-A-Klassifikation.
Die ich erst letzte Woche entdeckt habe tatsächlich, weil ich habe mich immer schwer getan zu entscheiden, ist das jetzt hochverarbeitet oder nicht? Und
ich bin gerade dabei, dir die Entscheidung sehr, sehr leicht zu machen.
Ja, her damit.
Die NOVA-Klassifikation. Also 4 Kategorien von Lebensmitteln werden da eingeteilt und zwar abhängig von Art, Umfang und Zweck der industriellen Verarbeitung. Kann man darüber diskutieren, wird auch viel darüber diskutiert. Ja. Ich lasse das jetzt mal darüber zu diskutieren, weil es funktioniert. Es ist so in einer ersten Näherung. Also die NOVA-Klassifikation für Lebensmittel ist eine sehr gute Heuristik. Wenn man eine Heuristik ist, eine Abkürzung zu einer Lösung, ohne die kompletten Lösungsweg durchdacht zu haben. Das ist das, was das Gehirn automatisch macht, wozu das Gehirn da ist, weshalb wir zu Rassismus neigen, weshalb wir zu Vorurteilen neigen und sowas alles. Also jetzt kommt eine Heuristik, die ist toll. Also das Problem ist halt, ein Weißbrot vom Bäcker würde nach der NOVA-Klassifikation besser abschneiden als ein abgepacktes Vollkornbrot vom Discounter. Ja. Und das ist nicht so gut. Das heißt, ein bisschen gesunder Menschenverstand sollte da vielleicht dann doch noch dabei sein. Dass man, naja, vielleicht ist Vollkornbrot doch besser wegen glykämischer Last und so weiter und so. Egal. Gut, es wird diskutiert, ist auch öffentlich die Diskussion und die Probleme. Aber ich habe eine absolut geile Merkhilfe gefunden. Und zwar in der Süddeutschen Zeitung. Es geht um 4 Kategorien. Ne? Und diese 4 Kategorien sind in einer Kartoffelsuppe. Hm. Kategorie 1, unverarbeitet oder minimal verarbeitet, ist die Kartoffel.
Ja.
Kategorie 2, verarbeitete Kochzutaten, Salz in die Suppe.
Salz ist verarbeitet. Ja,
ist schon verarbeitet. Mhm, ja? Das sind zwei einzelne Lebensmittel, die du miteinander zusammenbringst. Ist verarbeitete Kochzutaten. Kategorie 3, verarbeitete Lebensmittel, das ist die Kartoffelsuppe.
Ne? Die Kartoffel, Suppe selbst.
Salz, ja. Suppe ist 3, verarbeitetes Lebensmittel. Mhm. Kategorie 4, hochverarbeitetes Lebensmittel, Kartoffelsuppe aus der Tüte.
Ah, okay. Ich dachte, du sagst, es ist die Gemüsebrühe. Wer das zum Beispiel ist, was ich mich frage, ist so eine typische Gemüsebrühe von diesen typischen Anbietern, Maggi oder Knorr, ist doch eigentlich auch schon hochverarbeitetes
Lebensmittel. Ich würde vermuten, dass das hochverarbeitet ist, also irgendwo zwischen 3 und 4, also zwischen verarbeitet und hochverarbeitet. Letztendlich ist es ja auch nur Würzung. Ne? Also die Frage ist, glaube ich, wie viel deines Essens, ich guck mal, abhängt, Art, Umfang und Zweck der industriellen Verarbeitung. Also wenn du jetzt eine Kartoffelsuppe machst und haust dir dann Brühwürfel rein, wo dann irgendwie der Brühwürfel vielleicht einen Volumenanteil von 1% hat oder so. Ich glaube, da ist das nicht so schlimm. Hm. Aber kaufst du die Tütensuppe?
Ja, ja, gut.
Aber ich fand es total cool. Ja, Kartoffel, Salz, Kartoffelsuppe, Kartoffeltütensuppe. Da hast du deine NOVA-Klassifikation. Fand ich irgendwie nett.
Ja, und sie rätseln natürlich, das macht es auch für mein Gehirn nicht leichter, weil mein Gehirn mag es, wenn es versteht, warum Dinge so sind. Und sie rätseln ja noch so ein bisschen, warum es wo so ist. Dann gibt es so irgendwie so komische Erklärungen wie, ja, das greift irgendwie in die Matrix der Nährstoffe ein. Und du denkst so,
soll das ein biologisches Argument sein jetzt? Oder wie ist das gemeint?
Na, die Wissenschaft TM, die sich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt.
Was ist mit Matrix der Nährstoffe? Welche Matrix der Nährstoffe? Was ist das?
Ja, der Aufbau sozusagen. Wie sind die Moleküle aufgebaut?
Ach so,
wie sind die miteinander verbunden? Was ist so ein unverarbeitetes Lebensmittel? Was ist der Unterschied zwischen dem zu einem hochverarbeiteten? Und warum entsteht dieser Schaden durch diese Hochverarbeitung überhaupt?
Ja, da rätseln sie rum. Sie sehen nur, dass einer entsteht. Ja.
Genau, und deswegen, da gibt es dann eben so Hilfskonstrukte, das ist eigentlich auch nur ein Modell, wie die Idee, dass unverarbeitete Lebensmittel eine andere Matrix hätten als verarbeitete.
So, ach, okay, so kurzkettig, langkettig.
Irgendwie so in die Richtung. Ja.
Okay, verstehe.
Genau.
Ja, man muss sich einfach nur mal angucken, was passiert, wenn du eine Tüte Gummibärchen gefressen hast oder eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips. Isst eine Tüte Chips, leg eine Tafel Schokolade auf den Tisch und du siehst, was passiert. Das ist ja schon irgendwie ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht in Ordnung sein kann mit den Chips und der Schokolade.
Naja, kommen wir zum Limerick der Woche. Und das ist ein ganz ähnliches Thema. Wir sprechen hier über den Darm, haben wir letzte Woche gesprochen. Und das war das Thema der Woche. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Medien schlugen Alarm. Ein Teil der Gesellschaft sei arm. Es mache der Merz Politik ohne Herz. Drauf er, nö, die kommt aus dem Darm.
Pissig und eloquent.
Dann nehme ich den von Tobi, weil der findet auch im Darm statt. Es war mal ein Hacker aus Darmstadt, dem fiel neulich beim Hacken ein Arm ab. Jetzt ist der gute Mann ziemlich arm dran, obwohl er niemandem was getan hat.
Dann nehme ich, also ich hätte eigentlich gern den von Captain Seemer, der auch wieder sehr gut geliefert hat diese Woche. Aber hat mir nicht auch von einer Frau? Habe ich mich da verlesen? Katja, genau. Ich nehme den von Katja. Nach einer OP tief im Darm schlug sein Proktologe Alarm. Man dürfe nichts essen. Mein Freund hat's vergessen. Der Weckmann war wunderbar warm. Basiert auf einer wahren Geschichte. Ein Freund von ihr oder ihr Freund hat 24 Stunden nach einer Polypektomie, kann jeder jetzt mal im Internet suchen, was es ist, verboten bekommen, was zu essen, hat freundlich genickt, geht zur Tür raus und ist direkt nebenan in den Bäcker, um sich leckere Weckmänner zu kaufen und reinzuschieben.
Und hat es nicht geschafft, naja,
24 Stunden nichts zu essen.
24 Stunden ist lang, wenn man frische Weckmänner hat. Ja.
Oder haben kann.
Oder haben kann. Ich habe das auch mal geschafft. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, auch irgendwie den Magen verdorben oder weiß der, ich weiß es echt nicht mehr. Jedenfalls habe ich auch relativ lange Schonkost zu mir genommen, mehrere Tage. Dann hatte ich Besuch und habe gedacht, ach komm ey, Falafelmann. Falafelteller gegessen. Danach habe ich schreiend vor Schmerzen wirklich auf dem Sofa gelegen. Das habe ich noch nie erlebt, sowas.
Also seid gewarnt, liebe Kinder. Ja. Nicht zu Hause nachmachen.
Vorsicht vorm Darm.
Was haben wir denn für ein Thema für diese Woche?
Kartoffelsuppe. Nicht? Suppe. Nicht?
Suppe kann man schön reimen auf jeden Fall.
Suppe.
Was hatte ich nochmal? Die skurrile Nachricht war Hupen.
Hupen? Ja, Hupen ist super. Da gibt es dann so sexuelle Anzüglichkeiten.
Oh.
Nee, wir nehmen Hupen. Hupen finde ich gut.
Na gut.
Hupen.
Ist
endlich
Beavis.
Kann ich wieder das alte Hör-Hör-Hör-Spiel machen.
Ist gut Beavis. Du hast gerade gelacht wie Beavis oder Butthead, jedenfalls einer von den beiden. Die haben doch auch immer so gelacht.
Ja, ja. Naja, aber es ist ja, wir wissen ja alle, dass wenn man an ein beliebiges Substantiv anhängt, wird es sofort anzüglich.
Na gut, dann kommen wir zum Börsenticker.
Ticker.
Montag.
Die Nasdaq kommt zurück. Anscheinend war sie weg.
Dienstag.
Viel Schwung an der Wall Street.
Mittwoch.
Wall Street setzt auf Zinskarte.
Donnerstag.
Anleger atmen durch.
Freitag.
DAX winkt starkes Wochenplus.
Ja, ist doch
Wochenplus.
Schön. Fand ich jetzt gar nicht anzüglich, ehrlich gesagt. Ist vielleicht das erste Substantiv, bei dem es nicht geht.
Geht.
Und heute haben wir keinen Faktencheck.
Oh.
Das heißt, wir sind angewiesen auf sehr kritische HörerInnen, die
auf
wir
die
ja sowieso haben.
Redaktion.
Genau. Also wenn was nicht gestimmt hat oder vielleicht ein bisschen Kontext fehlte, dann gerne in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns immer, wenn wir von euch lesen. Und nehmen es eventuell auch mit in die nächste Woche, so wie.
Wenn wir es mitkriegen, Woche. Ja.
Kriegst du nicht mit oder was?
Oft kriege ich es nicht mit. Nee, ich muss mich immer, also ich kriege ja keine Mail, wenn ein neuer Kommentar freigeschaltet ist.
Das ist echt so blöd mit diesem Plugin. Naja.
Tja. Darum muss ich da immer wieder reingucken und das verbasel ich manchmal und darum beteilige ich mich teilweise eine ganze Woche nicht, um dann irgendwie 7 Antworten zu schreiben direkt.
Am Freitag früh.
Ja, genau.
Okay. Deswegen kommen wir direkt zu dem Teil, wo wir uns bedanken und wo ich auch nochmal darauf hinweisen möchte. Es beginnt ja jetzt wieder die Adventszeit.
Ja.
Sonntag ist der erste Advent und wie immer in der Adventszeit schreibe ich sehr viele Postkarten. Und zwar an alle, die bis zum, jetzt muss ich mal gucken, bis wann ergibt es Sinn, bis zum, sagen wir mal, 12. Dezember, das ist in 2 Wochen, ihre Adresse hinterlassen haben und Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub auf Steady sind. Also das sind die 3 Bedingungen. Entweder Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub und bitte Adresse dort lassen, weil wenn da keine Adresse steht, ist es mit der Postkarte schwierig. Dann kriegt ihr eine Weihnachtspostkarte von der Wochendämmerung. Holger freut sich schon richtig doll drauf, die unterschreiben zu dürfen.
Ich hab mir so eine Sehnscheidentzündungsbandage gekauft.
Wegen letztes Jahr, ne?
Ja, es war schrecklich.
Ja. Und das heißt, ja, seid doch gerne dabei. Ihr könnt es auch verschenken. Also das geht eh, man kann Steady-Mitgliedschaften total gut verschenken an Leute. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dass jemand anders diese Postkarte bekommt, könnt ihr auch der Person diese Sache schenken. Müsst dann halt deren Adresse da eintragen, damit dann auch die Postkarte wirklich dahin geht oder wie auch immer. Könnt ihr euch ja überlegen, wie das am besten funktioniert. 2 Wochen noch Zeit, 12. Dezember, nächste Woche sage ich es nochmal. Also viele machen das dann auch wirklich nur für einen Monat oder so, finde ich auch total in Ordnung.
Aber nee, ich
das
nicht.
Ist so ein das ist so ein bisschen, wie wir an Weihnachten auch die Community nochmal stärken können. Und zu dieser Community kommen wir jetzt, denn die Ultras und der Fanclub werden auch am Ende jeder Sendung vorgelesen. Auch das solltet ihr berücksichtigen, falls ihr da jetzt Mitglied werdet. Wir lesen immer das vor, was da im Namensfeld steht. Das geht übrigens gleichzeitig. Also da kann irgendein Quatsch drin stehen und trotzdem kann euer richtiger Name und eure richtige Adresse bei Steady hinterlassen werden. Ein Glück. Und das kommt jetzt.
Ach so, DINS 1.
Ich weiß nicht, ob ich den Satz vollendet habe, aber ich
weiß
glaube,
ich auch nicht.
Es ist ungefähr klar, worum es geht.
DINS 1.
Martin Afanasyev.
Oops, I did it again.
Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen, auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht empfiehlt entspannte und instrumentale Desert-Rock-Live-Musik Yawning Man. Spielen noch in Dresden, München, Nürnberg, Salzburg, Wien, Stuttgart, Karlsruhe, Rüsselsheim, Aachen und Köln.
Doppeldecker-Fahrrad. Olaf und Fiete. David Hasenbeck.
Mann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Christoph hat jetzt zugegeben, dass er auch deswegen Kohlrahmen schwarz empfohlen habe, um die ARD dazu zu bewegen, eine Fortsetzung zu produzieren, nachdem dieser unsägliche Streaming-Anbieter, so Christoph, nachdem jener Anbieter bereits Ende 2023 die Serie aus steuerlichen Gründen beerdigt habe.
Da ist irgendwie der Satzbau.
Ja, und schwierig. Ihrer Väter. Es wird eine große Verwirrung herrschen.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Ich habe der ARD übrigens auch geschrieben, dass die gefälligst weiter produzieren sollen. Nu?
Jörg Schickis für noch mehr Flausch. So dann muss und so weiter. Bernd und Froschi Wehmöller.
Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Ich bin der Musikant mit dem Rechenschieber in der Hand. Ich multipliziere und dividiere, potenziere und exponiere. Und Priscilla und Gwyneth Molesworth finden das im Chor marvelous. Und bringen dazu ganz ordentlich das Tanzbein.
Schwingen.
Schwingen. Gott.
Das ist Lautschrift, das ist auch immer für mich ein bisschen schwierig. Coole Kölner fragen, hast du Zwech?
Jonas und Nathalie.
Was heißt denn das? Du bist doch ein
ich
cooler
Kölner. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das heißt.
Du bist kein
soll.
Cooler Kölner.
Es würde auch nicht hast du Zwech heißen. Hast du Zwech? Hast du Zwech? Ich weiß nicht, was Zwech heißen soll. Es würde aber auch nicht Haste heißen.
Wie wird es denn heißen?
Häste oder Hästet. Also ist halt die Frage, was Swech sein soll. Keine Ahnung.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
1, 2, 3. Is this thing on? My fellow week, Ragnaröks. I'm pleased to tell you that we will embrace Russia forever. We will begin pampering in 5 minutes.
Katrin meint, ekosieren statt googeln hilft dem Klima und der Demokratie Apel.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Wer Äpfel sät, wird Birnen ernten.
Da nicht für, bitteschön.
Peter Blachani.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Black Friday Aktion. Weimers Firma bietet Minister 30% günstiger an.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun. Daniel Bruckhaus. Anka Carstens.
Tim Christahan.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Karotte zog einst in die Stadt. Er hatte die Kopfstöße satt.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, er kam in die Wache, besiegt war der Drache, Lupin am Ende war platt.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Hey Karsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano Del Tausch.
Und so weiter, der Left Wing Commander.
Lise grüßt die Katana.
Benedikt Star.
Chabos wissen, wer DJ Bobo ist. Warum liest ihr immer der DJ Bobo?
Ja, weil der Babbo. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und so weiter.
Der Auto ist eine Scheißidee.
Kennst du?
Kommt mir bekannt vor, ja.
Google mal, das ist ein Video, ist echt schön. Ist in einer Welt, in der es das Verbrennerauto nicht gibt, ich glaube, es ist ein Verbrennerauto, pitcht jemand das Automobil und alle sitzen da und gucken ihn an, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank. Zu Recht, ne? Aber die Welt ist halt, wie sie ist. Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Es ist so mit Tabak und Rum, es ist man froh, dann fällt man um.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Mariana Friedrich.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel, Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H., der Grüßer ist der Feind des Hörers. Wie oft muss ich das noch sagen? Entschuldigung.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanusch.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina feiert den Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Ich gieße 3 Tasse Tee ein, ich mache also Multitasking.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Ich, wenn das so weitergeht, lasse ich mir einen Zweitnamen eintragen. Roland. Und natürlich, Künstlername wäre natürlich noch besser.
Ja, siehst du?
Roland von Roland. Anja und Jan in Bielefeld.
This is water, bitches.
Nils Israel.
Der Oberebbengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes. Tobi K.
Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Europäisch.
Jasmin Kieselemack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kulfing.
Jeanette Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Lesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lübke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Wenn du Linda heißt, nimm deinen Schlüssel mit.
Frank Nitsche.
Agnes Null.
Thorsten W. Null.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Annette. Och, das war schon wieder für diese Woche. Schade.
Es ist Ende November und hier fliegt eine Fruchtfliege rum. Wie geht das denn?
Tja, die vermehren sich alle 2 Wochen und wenn du da genug Essen in deiner Wohnung
genug
hast,
Obst
dann...
in der Wohnung.
Geht's halt immer weiter.
Ach Gott, Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe ruft zur Regenteilnahme am Kauf-Nix-Tag auf. Kapitalismus anzünden.
Was kauft man denn da so? Axel Rasmussen. Adrian Renner. Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wie der Henker.
Marc Riese.
Der Freshcuber ist nebenbei bemerkt Roland, der König von Westroland.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Sali.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Konsis Gibidibi.
Weisheiten der Menschlichkeit, Episode 1. Kauf deinen Kindern nicht alles, was du dir wünschtest, zu... Kauf deinen Kindern nicht alles, was du dir wünschtest... Kauf deinen Kindern nicht alles, was du dir wünschst. Kauf deinen Kindern nicht alles, was du dir wünschst zu haben, sondern lehre sie alles, was du dir wünschtest zu wissen und zu können.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
When a grid's misaligned with another behind, that's a moiré.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Evil begins when you begin to treat people as things.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
genießen immer noch den Herbst und Priscilla und Gwyneth Molesworth erwägen die Anschaffung eines Rechenschiebers, trotzdem Prost.
Moos Mutze und Waldwuffel.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreu.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Jetzt ist M60 unter diesen Gruß immer noch nicht gehört. Weiterhin viel Würfelglück.
Luisa Weyers.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, dem Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wiedmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timi Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt, nicht so sehr den Sand in den Kopf stecken.
Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war auch schon wieder die Wochendämmerung vom 28. November 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.